Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zum Thema Was heißt Wissen? In dieser Reihe betrachten wir Wissen aus ganz verschiedenen Lebenswelten und Perspektiven. Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe beleuchten wir unterschiedliche Aspekte, um die Wissenswelten interdisziplinär zusammenzubringen.
Hören Sie jetzt Professor Michael von Brück zum Thema Wie weit kann der Geist uns tragen? Sein Impulsvortrag auf der VDW-Veranstaltung Was heißt Wissen am 26. November 2020. Seine Weitblicke eines evangelischen Theologen und buddhistischen Zen-Lehrers bringen die Religionen in den Dialog, die Konfessionen zusammen, ganz im Grundgedanken von Life and Peace.
Liebe Frau Reinisch, vielen Dank. Und die beiden Begriffe stehen natürlich nicht auf der gleichen systemischen Ebene. Und das möchte ich versuchen, etwas zu erörtern. Sie haben mir ja in den Vortragstitel etwas hineingeschmuggelt, was schwer zu erfüllen ist. Bei den anderen stehen überall Einblicke in ein bestimmtes Forschungsgebiet und bei mir stehen Weitblicke. Was der Unterschied von Einblick und Weitblick ist, das wäre in sich natürlich eine hochspannende Frage, auf die ich aber nicht jetzt eingehen kann. Wir haben kurze Zeit. Ich möchte eine kleine Bemerkung vorausschicken über das, was Wissen ist in dem Fachgebiet, von dem ich komme. Und dann das explizieren anhand der Fragen, wie Sie sie hier gestellt haben und wie Sie sie in diesem Einladungspapier vor sich vorliegen haben. Wir unterscheiden das Fachgebiet, was sich mit Religion beschäftigt, was immer das ist, ich versuche jetzt keine Definition, in Theologie, Religionswissenschaft und Religionsphilosophie. Die Religionswissenschaft versucht zu beschreiben, empirisch Kulturen zu beschreiben, Rituale zu beschreiben, so wie wir Ethnologie eigentlich betreiben. Die Religionsphilosophie versucht, die methodischen Voraussetzungen dieses Beschreibens und natürlich des Vergleichens offenzulegen, also die Kategorien, die wir anwenden, zu begründen, zum Beispiel Kategorien wie Religion, Kultur, Sprache, Wissen und so weiter. Und die Theologie, und das ist nun interessant, geht normativ vor. Sie geht aus von einem Rahmen, den sie als letztgültigen ansetzt und aus dem heraus sie versucht, konsistente Aussagen zu machen. Meistens ist dieser Rahmen entweder jetzt in unseren modernen Religionen, also denen, die seit etwa 2.000, 3.000 Jahren existieren, das sind Schriftreligionen, die also einen Rahmen auf ein bestimmtes kanonisches Schrifttum setzen, der dann interpretiert werden muss in jeweils historisch neuen und sprachlich neuen Kontexten. Aber es gibt auch solche Rahmenbedingungen, dass es ein bestimmtes Ritual ist oder ein bestimmtes Komplex von Ritualen, etwa in Stammesgesellschaften, die einen solchen Rahmen setzen. Das wäre die theologische Arbeit jeweils in diesen Kontexten. Die Voraussetzung für jede Form von Religion oder die Prämisse, mit der wir herangehen, ist die, dass die Welt eine Ordnung ist und kein Chaos, also ein Kosmos und kein Chaos. Und wenn ich diese griechische Begrifflichkeit verwende, dann ist da schon etwas Interessantes impliziert. Denn Kosmos bedeutet ursprünglich Schönheit, das ist ein ästhetischer Begriff und ich komme auf diese Zusammenhänge dann nochmal zu sprechen. Dass die Welt eine Ordnung oder eine Taxis ist, die im Prinzip auch erkennbar ist, ist ja nicht selbstverständlich. Wenn wir zum Beispiel annehmen, alles ist Zufall, dann ist die Frage, wie ist solche Ordnungsmäßigkeit in die Zufallsgeneration zu bringen? Man würde dann, wenn man also von einer religiösen Deutung etwa des Zufalls oder des Zufallsprinzips ausgeht, sagen, der Zufall fällt zu, man würde also jetzt, und das macht man in der Religionswissenschaft sehr häufig, wird der Zufall fällt zu, und zwar erkenne ich jetzt den Zusammenhang nicht, weil es sich um eine Ordnung handelt, die hinter dem Erkennbaren oder hinter dem gegenwärtig Erkennbaren liegt. Viele Religionen gehen von der Vermutung aus, dass man sagt, ich habe ein bestimmtes Wissen in einem bestimmten Rahmen und dieses Wissen kann implizit oder explizit sein, aber es gibt Rahmenordnungen, die prinzipiell dem Wissen nicht zugänglich sind, die wir aber voraussetzen und voraussetzen müssen, um Konsistenz in unserem Wissen, also der prinzipiellen Erkennbarkeit der Welt, Vertrauen zu schenken. Und damit, weil die Zeit kurz ist, gehe ich jetzt mal schon zu den einzelnen Fragestellungen über, die Sie gefragt haben. Es fiel ja auf, und ich habe mir das natürlich notiert, dass in den Gesprächsbeiträgen und auch in den Präsentationen, die wir bisher gehört haben, sehr häufig sprachlich folgende Formulierung war: Ich glaube das, oder ich glaube, dass das so und so ist. Nicht wahr, Frau Schmidt, Sie haben das zum Beispiel mehrfach verwendet. Oder ich setze voraus, oder ich vermute. All diese sprachlichen Formulierungen deuten darauf hin, dass wir genau das voraussetzen, was ich vorhin angenommen hatte, nämlich eine implizite Ordnung oder einen impliziten Rahmen, der jetzt in diesem Zusammenhang, wo ich den Satz sage, nicht expliziert werden muss oder der vielleicht auch nicht expliziert werden kann, den ich aber eben voraussetze, um konsistente Aussagen zu machen. Genau das ist, und hier bin ich bei der ersten Frage, die ich beantworten sollte, wie verhalten sich Glauben und Wissen zueinander? Genau das ist das, was Glaube eigentlich bedeutet. Wir haben zwei berühmte Formulierungen aus der europäischen Geschichte, Wissensgeschichte, nämlich das Credo ut intelligam, also ich glaube, damit ich verstehe oder damit ich verstehen kann, was der Anselm von Canterbury so formuliert hat im 11. Jahrhundert. Das ist der mit dem ontologischen Gottesbeweis, den Kant dann abgelehnt hat. Also ich glaube, damit ich verstehen kann. Oder die andere Formulierung, die Sie vielleicht kennen, die Fides querens intellectum, also der Glaube, der den Intellekt, das Verstehen sucht. Nun muss man natürlich jetzt ein bisschen genauer fragen, was heißt denn hier Glaube? Und das geht in der deutschen Sprache so nicht, weil wir damit eben eine entweder unsinnige Vermutung oder eine vage Vermutung oder so etwas verbinden. Genau das bedeuten diese Begriffe in den, sagen wir mal, Quellensprachen der verschiedenen Kulturen, die wir jetzt betrachten, nicht. Im Lateinischen ist es die Fides oder die Fiducia. Und in der Fiducia haben sie das dann noch also in der englischen Sprache aus dem Lateinischen übernommen, Faith. Faith ist also tatsächlich das Vertrauen in eine Ordnung in der Welt, das Vertrauen auch, dass zum Beispiel ein anderer das sagt, was er meint und dergleichen. Noch deutlicher ist das in der griechischen Sprache, und das ist ja die ursprüngliche Sprache, in der die griechische Bibel geschrieben ist, das ist die Pistis. Pistis, das ist der Begriff, den man dann eben im Deutschen mit Glauben übersetzt hat oder im Lateinischen mit Fides. Pistis ist tatsächlich das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit einer Person oder einer Aussage, die aber grundsätzlich überprüfbar ist. Ganz ähnlich ist das in dem Sanskrit-Begriff Shraddha, das ist ja also die Sprache, die Ursprache der indischen Kulturen und Philosophien zugrunde liegt, damit auch das Buddhismus, auf den wir dann noch kommen. Es ist also das Vertrauen, dass die Welt letztlich erkennbar ist, auch wenn ich im Detail nicht alles erkennen kann und letztlich wissen kann, nicht wissen kann, wie wir gesehen haben, aber dass es eine intelligible Ordnung ist. Das bedeutet, und das möchte ich jetzt auf drei Ebenen ganz kurz sagen, ontisch, also in Bezug auf Aussagen über die Welt, über das Sein der Welt, dass wechselseitig wirksame Strukturen, also wenn ich eine Struktur erkenne, Ernst Pöppel hatte das gesagt, wenn ich überhaupt etwas erkenne, etwas definiere, dann ist das immer auch eine Negation eines anderen, das bezieht sich immer auf ein anderes, omnis determinatio negatio est, so hat das Spinoza formuliert. Das bedeutet also, dass wir immer Informationen, eine Forma, eine Gestalt, eine Idee, das ist derselbe Begriff, den wir lateinisch als Forma haben, auf Griechisch, dass wir etwas haben, eine Gestalt, die als solche natürlich nur erscheinen kann, indem sie sich von einer anderen absetzt. Und genau diese Wechselseitigkeit ist sozusagen das Vertrauen, dass diese Wechselseitigkeit eine sich selbst stabilisierende Harmonie ist. Auf der ästhetischen Ebene scheint es mir sehr interessant zu sein, und weil Sie vorhin dieses Thema auch schon ansprachen, dass das völlig Verschiedene, also das, was überhaupt in keiner Beziehung steht, grundsätzlich unerkennbar ist, beziehungsweise als das Fremde oder Bedrohliche empfunden wird. Und dass das völlig Gleiche, wenn es das denn gäbe, einfach uninteressant ist und eine Identität ist, die nicht unterscheidbar ist, kann als solche nicht erkannt werden, sondern dass in der Variation, und sei sie auch noch so klein, das Prinzip der Genugtuung, der Erkenntnis des Schönen, des Wahren und des Guten liegt. Interessant ist, dass wir in den Religionen, jedenfalls wie wir sie in Europa kennen, einen Grundbegriff haben, der damit zusammenhängt. Wenn wir nämlich das deutsche Wort Gnade rückübersetzen in das Lateinische oder in den lateinischen Begriff Gratia, dann ist diese Gratia eine Übersetzung und ein bisschen eine Fehlübersetzung des ursprünglichen griechischen Begriffs, der Charis heißt. Also wenn wir von Gnade sprechen, und Gnade ist ja das, was sozusagen die Lebenswelt des Menschen unter der Voraussetzung der göttlichen Ordnung, also der göttlichen Präsenz und des göttlichen Kosmos zusammenhält, dann ist dieser Begriff ein ästhetischer Begriff. Charis entstammt dem griechischen Theater und bedeutet so viel wie Anmut. Also eine Stimmigkeit, die in einer Bewegung, die nicht erratisch ist, sondern eine Bewegung, die geordnet ist, sich ausdrückt. Bewegung bedeutet immer die Veränderung von einem zum anderen, aber eben nicht eine chaotische Veränderung, sondern eine, die sich in nachvollziehbaren, erkennbaren Regelmäßigkeiten vollzieht, also in Variationen. Das ist also das Prinzip, wenn man so will, aus der griechischen Antike kommenden Religionskulturen. Und die dritte Ebene wäre die mentale, wo das Vertrauen in die Intelligibilität der Welt vor allem darin besteht, jetzt auf die Religion angewandt, dass wir eine Kohärenz zwischen Kognition und Emotion herstellen können. Glaube ist also etwas anderes als ein Ersatz für Wissen, sondern eine Voraussetzung für Wissen und Wissensgewinnung. Insofern ist dieses Bild, was wir vorhin von der Waage hatten, eine Repräsentation, die in ihrer Symbolkraft einleuchtend ist, aber genau das nicht sagt, was ich hier meine, sagen zu können. Die zweite Frage, wie bringt man evangelisches Gedankengut und buddhistische Lehren zusammen, das ist natürlich ein ganz weites Feld, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, was auch episodisches Gedächtnis beinhaltet, denn es ist meine Lebensgeschichte. Ich habe versucht, das jetzt mal auf wenige Begriffe zu bringen, die in der Art und Weise, wie wir religionsphilosophisch das betrachten können, hier angeführt werden können. Was ist das charakteristisch Evangelische? Die Entdeckung der Freiheit. Und zwar einer Dialektik dieser Freiheit. Auf der einen Seite der Bindung an das Göttliche oder an das Weltgesetz und der Freiheit der je geschichtlich einmaligen Gestaltung, die mit meiner Individualität verbunden ist, die natürlich eingebunden ist in kollektive Zusammenhänge der Kultur. So jedenfalls beschreibt das Luther in seinem berühmten Buch von 1520 in der Freiheit eines Christenmenschen. Der zweite evangelische Grundgedanke ist der des, wie man das nennt, Priestertums aller Gläubigen. Das bedeutet, dass nicht der geweihte Priester oder der in irgendeiner Weise herausgehobene Mensch Träger der göttlichen Präsenz ist, dieser Charis, dieser Gnade, dieser Anmut des Göttlichen, wie ich sie vorhin genannt habe, sondern prinzipiell jeder Mensch. Das spiegelt sich nun interessanterweise in der buddhistischen Tradition wider. Und Sie fragen ja, wie ich das zusammenbringe. Im Buddhismus ist das Grundprinzip das, dass nicht einer durch die Geburt herausgehoben ist oder sagen wir mal besonderer Mensch ist oder so etwas, sondern durch seine Erkenntnis. Eben durch die Formung des Bewusstseins, das eigene Bewusstsein oder die gesamte Mentalitätswelt, die ein Mensch hat, ist in gewisser Weise natürlich durch seine Geburt, durch die genetische, durch die karmische, wie man dort sagt, Konditionierung vorgegeben. Aber wie man das ausprägt, das ist eine Angelegenheit, die jeder gestalten kann. Das heißt, der Mensch ist sich selbst, Selbstgestaltung. Das ist ein buddhistisches Prinzip, was sich meines Erachtens mit dieser Wahrnehmung evangelischer Religion sehr gut verträgt. Für mich sind das also, verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, verschiedene auch natürlich Ritualkulturen, die einander großartig ergänzen können, wenn man sie reflektiert versucht, im eigenen Leben, im eigenen Wahrnehmungshorizont umzusetzen. Natürlich sind die Religionen sehr verschieden, die Sprachen sind verschieden, die Religionsumwelten sind verschieden, die jeweiligen geschichtlichen Erfahrungen sind verschieden. Und ich sage gern, Religionen sind wie verschiedene Sprachen. Man kann sie, wenn man die Sprachen lernt, wenn man sie gut lernt, einigermaßen ineinander übersetzen, aber nie ganz und gar. Was ich in einer Sprache ausdrücken kann, kann ich in einer anderen nicht so ausdrücken. Und was ich jeweils ausdrücke oder nicht ausdrücke, das wirkt zurück auf meine Wahrnehmung, wie ich überhaupt Dinge sehe. Wofür ich keine Sprache habe, habe ich wahrscheinlich auch keinen Aufmerksamkeitshorizont und sehe es nicht so. Wir können das an vielen Beispielen klar machen, aber das will ich jetzt nicht im Einzelnen tun. Jedenfalls sind die Religionen, wie wir sie kennen, auch als normative Systeme, historisch entstanden. Und die gegenwärtigen Religionen sind alle ziemlich jung, also 2.000, 3.000 Jahre alt. Das ist nicht viel in der Menschheitsgeschichte. Sie verwandeln sich dramatisch in ihrer Geschichte. Das können wir beobachten und beschreiben. Wir können Strukturen, wir können Funktionen beschreiben, die sich entwickeln und die sich natürlich in der heutigen Situation der Interkulturalität alle dramatisch weiterentwickeln, verändern und jedenfalls in ihrer jetzigen Gestalt, wie sie überliefert sind, verschwinden. Aber das ist nicht Neues, das ist die Geschichtlichkeit jeder kulturellen Hervorbringung des Menschen. Die dritte Frage, welche Tipps hat der Zen-Lehrer für den Weg zum inneren Frieden, da möchte ich das Gedicht zitieren, was wir in unseren Zen-Kursen, sogenannten Sesshins, wie sie in China entwickelt worden sind und dann in Japan, sich über die Jahrhunderte formell weiter ausgeprägt haben, möchte ich das zitieren, nämlich Nirvana ist hier vor unseren Augen, dieser Ort ist das Lotusland, dieser Körper ist der Buddha-Körper. Die Betonung liegt auf dem Ist. Das heißt, diese Zen-Praxis ist versucht, Projektionen zurückzunehmen, Projektionen in die Zukunft und genauso in die Vergangenheit, sondern versucht, den gegenwärtigen Augenblick voll auszukosten und die Fülle des Augenblicks, das heißt die Fülle möglicher menschlicher Entwicklungen, jetzt ganz und gar zu leben. Und zwar in allen Komponenten, die dem Menschen zur Verfügung stehen, das heißt in der gesamten, im ganzen Spektrum der Sinnlichkeit, wie natürlich in der durch mentale Koordination geformten, unmittelbaren Erfahrung, die wir jetzt als Jetzt-Erfahrung haben. Interessant ist vielleicht, dass wir in der Zen-Praxis dann das so sagen können, ich spreche also gern von den drei großen G, eben im Deutschen so, den 3G, die für diese Praxis wichtig sind. Und das ist das, was für die gesamte Lebenspraxis aus der Zen-Praxis folgt, nämlich A, das erste G, die Genauigkeit, das zweite G, die Geduld und das dritte G, die Gelassenheit. Die Gelassenheit, wenn es eben nicht sofort klappt, wenn etwas schief geht. Und Sie werden sofort merken, diese 3G sind für jedes wissenschaftliche Arbeiten, für jedes künstlerische Arbeiten, für jede Gestaltung personaler Beziehungen in der Liebe und was immer, entscheidend für alles. Sie sind auch entscheidend dafür, wie ich meinen Garten pflege, wie ich ganz alltägliche Lebensprozesse erlebe, wie ich ein Glas Wein trinke. Genauigkeit, Geduld und Gelassenheit. Und das ist eben das, was man üben kann. Die anderen Fragen können wir ein andermal erörtern. Das ist eigentlich jetzt schon eigentlich das, was.
Weil ich hatte gedacht, dass wir noch ein bisschen Zeit für die Diskussion haben. Und dann auch die Diskussion mit euch drei. Ich meine, überziehen werden wir sowieso. Die Pause wird ein bisschen kürzer sein, aber genau. Insofern, ich glaube, der Justin hat sowieso schon eine ganz große Herzensfrage gehabt, die er unbedingt loswerden wollte.
Ja, genau. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Und erstmal muss ich sagen, also wow, zu dem Vortrag. Ich bin begeistert, weil ich hatte mir erst vorher auch viele Gedanken gemacht, über Glauben und dessen Verhältnis zu Wissen, wie wir es ja kurz in dieser Waage dargestellt haben. Und ich kann sagen, ich habe mich in dieser Mitte verortet. Weil ich auch der Meinung bin, dass es irgendwie zusammenhängen muss. Doch dann kam ich auch weiter auf diese Frage, was im Moment auch, denke ich, das ist dann eher meine Herzens, da kommt es auf meine Herzensfrage hinaus, wie das im Verhältnis steht zu einem Kampf, den Finstein erlebt zwischen Tatsachen, Wahrheiten und vielleicht auch Meinungen. Wir erleben, dass es immer wieder so in Diskursen ist, wird immer darauf verwiesen, dass es der einen Diskurs seine Wahrheit steht und in der anderen eine andere möglicherweise. Er sagt, dieser Diskurs hat diese Fakten, die sie als Tatsachen untermauern möchten, und der andere vielleicht ganz andere, den fundamental entgegen. Und ob wir da nicht, was wir hier gesprochen haben, vielleicht auch einen Verlust sehen in Glauben, was es bedeutet, Vertrauen in die Glaubwürdigkeit zu haben. Bei manchen Menschen verlieren wir das in manchen Diskursen, oder wie können wir zu einer besseren Glaubwürdigkeit dann auch quasi als Wissenschaftler, als angehender Wissenschaftler kommen?
Ja, das ist natürlich eine entscheidende Frage und ein weites Feld. Natürlich gehen wir zunächst mal aus von den sogenannten Daten. Ja, also was wir als empirisches Wissen beschreiben, ist zunächst mal basiert auf Daten. Aber wie Sie wissen, schon die Art und Weise, wie wir Daten gewinnen, ist abhängig von den Paradigmen, Hans Pöppel zitierte Kuhn, von den Paradigmen, die wir voraussetzen. Und in meiner Sprache wäre dieses Vorurteil ungefähr dasselbe, nicht ganz dasselbe, aber ungefähr das Glaube wie der Glaube, der einen Rahmen voraussetzt, in dem wir überhaupt fragen und dadurch Daten gewinnen. Aber dann wird es noch mal komplexer, indem wir diese Daten natürlich ja interpretieren müssen, um aus ihnen ein kohärentes Phänomen konstruieren zu können. Das tut schon offensichtlich unser Gehirn so, indem es ganz unterschiedliche Wahrnehmungsparameter, zum Beispiel Längen und Flächen und so etwas und Farben und sowas zusammenbringt zu einem Phänomen, was in sich selbst schon zusammengesetzt ist. Mit anderen Worten, das ist ein komplexer Prozess. Auch ein Datum, um es in Singular zu setzen, selbst ist eine komplexe Angelegenheit, die in der Interaktion zwischen dem Subjekt und dem Objekt, was beschrieben wird, entsteht. Das wissen wir natürlich heute in der modernen Physik explizit, aber genau das ist das Grundprinzip jeder buddhistischen Erkenntnistheorie, weshalb die eben auch so interessant ist und so mit vielen mit Wissenschaftlern diskutiert wird. Also das sind Dinge, die im Fluss sind. Und das Vertrauen, das Grundvertrauen, um das es eigentlich immer geht, ist dieses, letztlich ist die Welt, auch wenn ich es nie hundertprozentig kann, aber intelligibel. Das, was ich durch, oder was, wo wir jetzt sagen, ich nutze mal einfach diesen Begriff, gesicherte Erkenntnis glauben zu haben, was wir dann als vorläufige Wahrheit, den Begriff kann ich jetzt leider nicht diskutieren, vorläufige Wahrheit bezeichnen, das ist immer die Folge einer Voraussetzung in dem Vertrauen, da ist etwas erkennbar.
Ich glaube, da hat die Ute Schmidt gleich ihre Frage angeschlossen.
Ich habe mich gefragt, wenn ich höre Genauigkeit, Geduld, Gelassenheit, was ich wunderschön finde, sollte ich mir öfter vor Augen führen, wie Religion und ob Religion vielleicht Hilfe sein kann, um diesen aktuellen Trends des Nudging und des Optimize Yourself digital unterstützt mit mehr oder weniger KI vielleicht etwas entgegenzuwirken?
Die Frage, die ich dann sofort stellen würde, ist, was heißt Yourself? Optimize, okay, das tun wir in aller unserer Aktivität. Die ganze Kultur ist, wenn man so will, so etwas wie ein Versuch der Verbesserung unserer Lebensbedingungen, Lebenserfahrungen im Sinne eines Projektes, was wir schon mental in irgendeiner Weise in uns haben. Aber was heißt yourself? Wenn es so individualistisch versucht wird, wie wir das in den letzten Jahrzehnten in der westlichen Kultur glauben, entwickeln zu müssen, dann glaube ich, ist das total zerstörerisch und auch gegen jede Erkenntnis der Grundlagen unserer Evolution, sowohl der biologischen wie der kulturellen. Denn dieses Yourself, und ich muss nur an das anknüpfen, was Ernst Pöppel heute Mittag sagte, dieses Yourself konstituiert sich in Gemeinschaft, und zwar zunächst mal mit anderen Menschen, aber überhaupt mit anderen Lebewesen. Das ist ja das Thema dieser University for Life and Peace, die wir gründen wollen, dass eben die menschliche Gesellschaft nicht als ein Gegenentwurf, ein Gegenmodell zur biologischen Evolution außerhalb des Menschlichen gesehen werden kann, dass die kulturelle Evolution nicht etwas Widerständiges ist gegen die Natur, dass wir also sozusagen die Natur ausbeuten oder zähmen müssen, um mit ihr leben zu können, sondern ganz im Gegenteil, dass das Wechselspiel aller Erscheinungen entscheidend ist. Das heißt, yourself oder I and myself entsteht nur am yourself, in diesem Martin Buber, der große jüdische Religionsphilosoph, das genannt hat, an diesem dialogischen Prinzip. Und das kann man nun sehr, sehr gut lernen und einüben, geradezu als kulturellen Habitus einüben, durch das, was wir Meditation nennen. Das ist etwas, wo jeder für sich sitzt und ganz still atmet, aber in diesem Atemgeschehen, in diesem Austausch mit nicht nur den anderen Menschen, sondern allen Lebewesen, die hier in der Umgebung sind, den Tieren, Pflanzen und so, den Bäumen, realisiert und als eine, ja, ganz, ich würde sagen, primäre Erfahrung im Atem und dann auch in der Bewegung und in allem realisiert, dass diese Wechselseitigkeit, das Wechselspiel aller Erscheinungen, die Grundlage unseres Lebens ist. Und dass diese Erkenntnis, dieses Spüren, höchste Satisfaktion gewährt. Das macht nämlich Freude und das ist das Entscheidende bei allem Kulturellen. Das macht Freude und das gibt mir einen kreativen, ja, wie soll ich, einen kreativen Kick. So würde ich das beantworten.
Dankeschön.
Also meine Frage war eben, inwiefern Religion und Spiritualität ja also ein differenziertes Problem der Kommunikation haben. Also ich denke, Buddhismus im Buddhismus hat weniger ein Kommunikationsproblem zum Beispiel als Christentum im Christentum. Und das hängt ja auch mit bestimmten Phänomenen zu tun, die eben nicht für alle Menschen gleich sind und nicht gleichzeitig eintreten. Da wäre für mich die Frage, also ob es dazu vielleicht eine Antwort von Ihnen gibt.
Meines Erachtens gibt es heute zwei Trends oder zwei völlig entgegengesetzte Entwicklungen. Das eine ist die Zuflucht in Fundamentalismen, also in übermäßigen Abgrenzungen, die das andere gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und so eine Position ist immer eine Position der Schwäche. Wir erleben das auch in Kommunikationsstrukturen heute, ja, wenn man das andere nicht den anderen oder die andere Position nicht mehr als diskussionswürdig wahrnimmt, sondern diffamiert. Und das ist ja das, was Religionen meistens miteinander tun. Dann ist man überhaupt nicht mehr kommunikationsfähig. Und sowas kommt immer aus der Schwäche der eigenen Position. Das ist das eine, was passiert. Also der Rückzug, die Kommunikationsverweigerung angesichts einer als bedrohlich empfundenen Welt. Ökologie, Migration, all diese verschiedenen Aspekte sind nur in einem Blick. Die andere Richtung und die auch weltweit ein großer Trend ist, ist das, und ich muss es jetzt wahnsinnig abkürzen und ein bisschen plakativ machen, was man die mystischen Traditionen in den Religionen nennt. Die gibt es im Christentum, die gibt es im Judentum, die gibt es im Islam, im Buddhismus sowieso und im Hinduismus. Ich will es Ihnen nur an einem Beispiel deutlich machen. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass Jesus von sich sagt, und Jesus ist ein Mensch, ist ein Mensch, der eine bestimmte Sprache spricht, nämlich Aramäisch, der von seinen Emotionen gelegentlich überwältigt wird, ja, so wie wir auch, der auch Wut empfindet und so. Er sagt, ich und der Vater sind eins, also Gott. Er hat das letzte Gesetz der Welt, das letzte Prinzip der Welt, was ich nicht in Worte fassen kann, sonst hätte ich es nicht im Visier. Und meine tiefste geistige Erfahrung sind eins. Das ist ein unerhörter Satz. Ich denke mal, und den ähnlichen Satz finden wir in der islamischen Tradition bei Al-Halaj und anderen und ist natürlich die Grundprinzip der buddhistischen Welt. Diese Traditionen sind total inklusiv. Das heißt, sie inkludieren alle Menschen als Menschen, weil sie Menschen sind. Und die Würde des Menschen besteht dann gerade darin, dass er eben nicht festgelegt ist auf eine bestimmte Form oder Ausdrucksform oder Religion oder Sprache oder dies oder das, sondern ein Wesen in Offenheit, was diese Potenziale, die es hat, entfalten kann. Und so würde ich sehen, das ist eine Frage der Erziehung und der Bildung, die eine gegenwärtige und auf jeden Fall auch zukünftige Menschheit schlicht und einfach braucht. Das heißt, wir müssen kulturell einen Evolutionssprung machen von der Exklusivität zur, ich würde sagen, Gegenseitigkeit.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Sie inspiriert. Gerne können Sie mehr über unsere Podcasts, Veranstaltungen und unsere Arbeit erfahren auf der Webseite der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler www.vdw-ev.de. Herzlichen Dank, auf Wiederhören.